Dies sind Kinder einer 7. Klasse der Gesamtschule Ost in Bremen und dies ist eines der Lieder, das sie auf einer CD aufgenommen haben, durch deren Verkauf sie Gleichaltrigen in Afrika helfen wollen. Sie singen in der Zulu-Sprache. Senzenina heißt, was haben wir getan?
Senzenina.
In Südafrika hat dieses alte Lied ganz verschiedene Bedeutungen. Traditionell wird es bei Beerdigungen gesungen. Was haben wir getan, um dieses Los zu ertragen? Diese Frage ist dann im Kampf schwarzer Menschen gegen die Apartheid, gegen die Rassentrennung, aufgenommen worden als Hymne der Befreiung. 1992 wurde das Lied in der Bearbeitung des Filmkomponisten Hans Zimmer weltweit bekannt im deutsch-amerikanisch-französischen Film The Power of One, übersetzt Die Macht des Einzelnen, deutscher Titel Im Glanz der Sonne. Darin wird die Geschichte eines weißen Jungen britischer Herkunft erzählt, der während der späten 30er Jahre an einem südafrikanischen Internat die Brutalität von Nazi-Buren durchstehen musste. Für deutsche Grundschulkinder ist es nicht naheliegend, sich mit afrikanischer Geschichte vertraut zu machen oder über 10.000 Kilometer hinweg Kontakt mit Gleichaltrigen aufzunehmen, oder?
Alle Kinder dieser Erde sind sich innig überall, hoch in allen tiefen Süden, auf dem ganzen Erdenball.
Viele der 12- bis 14-Jährigen kommen aus Osterholz-Terneva, wo, wie der Bremer Weser-Kurier konstatierte, musikalische Früherziehung innerhalb der Familie wohl noch immer die Ausnahme ist und manche ihrer Eltern finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind.
Kinder dieser Erde sind sich ähnlich überall.
Mit ihrer CD bauen die Bremer Kids eine Brücke zu 70 musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen in Oshikuku im Norden Namibias. Unter ihnen sind Straßenkinder und Waisen. Sie werden von Musikstudenten in einem kleinen Kulturzentrum unterrichtet, das aus runden Hütten und aus einer einfachen Bühne besteht. Als Lohn bekommen diese Studenten ein im Sonnenofen zubereitetes Essen. 1999 haben die Bremer Schüler im Bremer Weserstadion für UNICEF mit Lionel Richie auf der Bühne gestanden. 4 Stunden pro Woche proben sie mit ihrem Lehrer Wolfgang Richter. Was dabei herauskommt, ist eine Erfahrung, die weit über den Bau einer musikalischen Brücke reicht. 25 Jahre lang ist das Verhältnis der Europäischen Union zu vielen Ländern in Afrika, der Karibik und dem Pazifik, den sogenannten AKP-Ländern, durch das Abkommen von Lomé geprägt worden. Dieses wichtigste Kooperationsabkommen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern hatte das ehrgeizige Ziel, die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung der AKP-Länder zu fördern. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert hatten sich die globalen Strukturen so sehr verändert, dass es notwendig erschien, die Zusammenarbeit der beiden Staatengruppen diesen Veränderungen anzupassen. Das ist im Juni 2000 mit der Unterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrages zwischen den 15 Ländern der Europäischen Union und den mittlerweile 77 AKP-Staaten gelungen. Das Abkommen von Cotonou hat 5 Säulen. Bei 4 geht es um die Demokratisierung, um Armutsbekämpfung, um Handelsregelungen und um finanzielle Zusammenarbeit. Um die 5. Säule wollen wir uns besonders kümmern, um die Beteiligung ziviler Gesellschaftsgruppen in den Ländern der Europäischen Union und in den Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifik. Entwicklung ist nur dann ein Erfolg, wenn die ganze Gesellschaft davon profitiert, heißt es im Abkommen von Cotonou und weiter. Dezentralisierung von Entscheidungen und das Übernehmen von Verantwortung auf lokaler Ebene sollen zum Ausgangspunkt für eine effektive Zusammenarbeit werden.
Wir sind Kinder einer Erde, die genug für alle hat. Doch zu viele haben Hunger und zu wenige sind satt. Einer passt, die anderen zahlen. Das war bisher immer gleich.
Wenn ich auf dem Boden sitze und höre, was eine Schulklasse für uns singt, fühle ich mich glücklich und mein Magen ist auch etwas zufriedener. Das schrieb Gabriel aus Oshikuku in Nordnamibia an die Schüler der Gesamtschule Ost in Bremen. Namibia im südwestlichen Afrika, das nördliche Nachbarland Angola und Tansania in Ostafrika sind Ziele unserer Reise zu Menschen der Südwelt. Heute berichten uns Kollegen der Radiobrücke über See davon, wie Kindern geholfen werden kann. Dies ist ein religiöses Lied und es sind Jugendliche, die dieses Lied im Hof eines Gebäudes singen, das keine Kirche ist. Wenn man von Windhoek aus ungefähr 250 Kilometer nach Süden gefahren ist, sieht man auf der rechten Seite in einiger Entfernung etwas, das an ein Flughafengebäude erinnert. In der Mitte erhebt sich ein Turm mit einer Glaskuppel. Kein Hinweisschild kündigt an, dass ein Sandweg zum zweitgrößten Gefängnis Namibias führt. Es ist das Hardep-Gefängnis in Mariental. Wir sind in den Sandweg eingebogen. Auf uns wartet der Chef des Gefängnisses, Superintendent Raymond van Rooyen.
Before independence, we are not allowed to have interviews with the press.
Vor der Unabhängigkeit war es uns nicht erlaubt, der Presse Interviews zu geben oder Gemeindevertreter einzuladen. Das hier war total isoliert. Seit der Unabhängigkeit hat sich eine Menge geändert, alles ist offener. Wir sind der Öffentlichkeit mehr ausgesetzt und die Öffentlichkeit hat viel mehr Zugang zu den Gefängniseinrichtungen. Das sind doch die Schlüssel, die die Gefangenen gerne haben würden, frage ich. Ganz bestimmt, lacht der Gefängnischef. Aber sie dürfen sie nicht einmal sehen. Deshalb müssen wir sie versteckt halten, damit ihnen der Weg in die Freiheit verwehrt bleibt. Superintendent Van Rooyen ist bereit, mich herumzuführen. Er ist verantwortlich für ungefähr 900 Gefangene, 200 davon sind Jugendliche. Für Totschlag sitzt der 18-jährige Stanley Isaacs, der mir in Afrikaans seine Geschichte erzählt.
Was mit mir erste Astriga kommt zu weit?
Seine Mutter habe ihn von Mariental nach Aranos geschickt, wo seine Schwester arbeitete. Da gab es eine Party und ein Mann, älter als er, sprach ihn in einer Weise an, die ihm gegen den Strich ging. Ein Streit begann. Stanley verstand nicht einmal die Sprache des Mannes, aber er hatte den Eindruck, dass der ihn ärgern wollte. Ich wollte ihn nicht verletzen, betont er. Ich wollte, dass er mich in Ruhe ließ. Aber da war das Messer, mit dem er aß. Mit dem hat er dann zugestochen. Stanley war erst 17, als das passierte. Sein Verhalten erscheint mir irrational und ich suche seine Eltern. In einer Township am Rande von Mariental fallen zunächst die Zäune aus aufgereihten Getränkedosen vor den kleinen Häuschen auf. Viele waren mal Biercontainer. Hinter einem solchen Zaun treffe ich Hendrik Samuel Isaacs, Stanleys Vater.
Ja, das mag, das bleibt für mich. Das ist meine Story. Ich sage nicht spezifisch für mich.
In Afrikaans bestätigt er, es ist ein durchaus übliches Problem in seiner Gemeinschaft. Wenn sich Leute aufregen, gehen sie mit dem Messer aufeinander los. Er schränkt ein, das sei nicht das, was er seinem Sohn unterstelle, aber wenn er ärgerlich werde und es keinen anderen Weg gäbe, dann kommuniziere er mit dem Messer. Das sei hier durchaus üblich. In Imbablachta, der Township der Isaacs, machen sich Kinder früh morgens auf den Weg in die Stadt. Ich treffe eine Horde kurz nach Sonnenaufgang, kleine Jungs und Mädchen mit einem Führer, der von mir eine Zigarette haben will. Kein Laden ist vor ihnen sicher. Vor diesem Hintergrund ist hier in Mariental mit österreichischer Hilfe 1991 ein Versuch gestartet worden. Es begann ein Brückenbau, der in einem lokalen Forum für Jugendjustiz städtische und nationale Behörden zusammenbrachte. The Bridge. Die Brücke erhielt durch eine Sondervollmacht des Generalstaatsanwalts in Windhoek die Erlaubnis, neue Wege auszuprobieren. Es galt, nicht nur jungen Straftätern zu helfen, Kindern sollte ein Ausweg aus Kleinkriminalität gewiesen werden. Joyce Nakuta arbeitet für die Brücke. Sie ist jeden Tag als Sozialarbeiterin im Hardap-Gefängnis. Bei meinem Rundgang treffe ich sie in einer Ecke der Kantine, wo sie in Afrikaans mit 11 jugendlichen Straftätern diskutiert.
Verstehen Sie? Die Frage ist, wie kann ich helfen?
I'm dealing with the juvenile prisoners in the Hardap prison.
Ich habe mit jugendlichen Gefangenen im Hardap-Gefängnis zu tun, für die ich drei unterschiedliche Kurse durchführe. Der eine befasst sich mit Fähigkeiten, die man im Leben braucht. Die beiden anderen offerieren Wege zur Führung innerhalb der Gesellschaft. Einmal auf einfache Weise und dann fortgeschrittener. Die Gefangenen werden persönlich angesprochen. Ich lade sie ein und erkläre die Ziele der unterschiedlichen Kurse. Und die, die mitmachen wollen, melden sich bei der Verwaltung.
Die Brücke beschäftigt sich auch mit Kindern zwischen 7 und 15. Für sie gibt es ein Feriencamp am Ufer des Hardap-Staudamms, rund 20 Kilometer außerhalb von Marienthal. Die 18-jährige Hattie Dean hilft dort als Freiwillige.
It's a life skills camp.
In diesem Camp bringen wir ihnen bei, was sie zu einem ordentlichen Leben brauchen. Wir arbeiten mit verschiedenen Programmen. Gestern ging es um Risiken im Leben. Heute sprechen wir darüber, dass jeder Einzelne von besonderer Bedeutung ist. Und die Freunde auch. Morgen werden wir über die spezielle Bedeutung der Familie sprechen. Sie sind hier, um sich auf die Welt da draußen vorzubereiten.
In einer Straße von Marienthal gibt es in einer Reihe drei Gebäude. Rechts das Haus mit den Büros der Brücke und mit Betten in einigen Zimmern für Gefangene, nicht bloß Jugendliche, die nach ihrer Entlassung für wenige Nächte eine Bleibe brauchen, bevor sie nach Hause reisen können. Das ist das Halfway House. In der Mitte steht ein aufgestützter Bürocontainer, ein Überbleibsel der UN-Kontrolltruppen, die den Übergang zu Namibias Unabhängigkeit absicherten. Hier ist die Polizei stationiert. Und das dritte Haus erinnert an die deutsche Kolonialzeit. Es ist das Gerichtsgebäude, in dem Richterin Albertine Mutulila residiert.
Als Richterin fühle ich Erleichterung. Dieses Zentrum für Jugendrecht hilft uns im Umgang mit jungen Straftätern. Denn es bringt ja nichts, wenn ein Kind vor Gericht gebracht und einen Prozess durchzustehen hat. Am Ende eines Prozesses ist mein ganzer Aufwand vergeudet. Ich verurteile es, aber was kann ich mit ihm tun? Ins Gefängnis kann ich es nicht schicken. Da wäre es noch schlimmer dran. Eine Einrichtung zur Rehabilitation gibt es hier nicht und mit einer Geldstrafe würden die Eltern bestraft.
Ein anderes religiöses Lied mit noch jüngeren Stimmen. Die Kinder im Camp am Ufer des Hardap-Sees bereiten sich auf einen neuen Tag vor, eine weitere Einführung in Fähigkeiten, die sie zum Leben brauchen. Sie erhalten eine Chance, etwas für sie Nützliches zu lernen, weil sich Menschen hier privat um sie kümmern. Aber deren Initiative hat bei zuständigen Behörden ein Umdenken ausgelöst. Seit 2 Jahren experimentieren sie selber. Im Norden Namibias probiert das für Gefängnisse zuständige Ministerium den Strafvollzug auf einer Art von Farm aus, wo straffällig gewordene Jugendliche ins Berufsleben eingeführt werden. Dadirai Chigoya bearbeitete das Material aus Namibia für Radiobrücke Übersee. Aus dem nördlichen Nachbarland Angola berichtet Fortune Mube ebenfalls für Radiobrücke Übersee.
Children, we have seen in the provinces during the war.
Wir haben gesehen, wie während des Krieges in den Provinzen Kinder in Flugzeuge geworfen wurden, die sie nach Luanda in Sicherheit brachten und in andere Städte. In Luanda haben wir jetzt ungefähr 4.000 bis 5.000 Straßenkinder.
Dr. Nicholas Alipui, the Senior Program Officer for the United Nations Children Fund.
Dr. Nicholas Alipui, Vertreter des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen UNICEF in Angola, über die Realität, mit der Eltern und Kinder während des 20-jährigen Krieges fertig werden mussten. Die Luftbrücke
zwischen den vom Krieg erschütterten ländlichen Gebieten und der Hauptstadt Luanda, sollte den Kindern Sicherheit bringen. Sicherheit vor Gewehren und Landminen, die Angola zum Land mit der größten Zahl amputierter Menschen machte. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass diese Kinder Rettung aus der sogenannten Sicherheit Luandas brauchen. Jetzt leiden sie unter Hunger, unter Drogen und Alkohol, unter Verbrechen und Prostitution. Die angolanische Musikband Lourdes Vandunem hat ihr Lied Ngimama Yangola all den Müttern gewidmet, die ihre Kinder wegschicken mussten.
Chimama Yangola, Mabingi Mutona, Kimuzeke Dingi, Mukonda Tadidi, Chimama Yangola.
Während meines kurzen Aufenthaltes in Luanda traf ich zwei kleine Jungs, deren ganze Familie nur sie selber sind. Augusto, 12 Jahre alt, und Lendo, 10 Jahre alt, haben die Sekera Lukoki Road zu ihrer Heimstadt gemacht. Sie sagen, es sei sicher auf dieser Straße, weil diese am Außenministerium und an der angolanischen Zentralbank vorbeiführt und all die Sicherheitskräfte dort schon dafür sorgen würden, dass ihnen nichts zustößt. Als ich Lendo fragte, seit wann er schon in Luanda sei, grübelte er eine Weile, um dann zuversichtlich zu antworten, schon sehr lange. Ich konnte nicht herausfinden, ob diese Antwort darauf beruhte, dass er sich nicht mehr genau erinnern konnte oder darauf, dass er das Zählen nie richtig gelernt hat. Ich mochte ihn aber nicht weiter bedrängen, weil ich schon früher bemerkt hatte, dass er leicht das Temperament verlieren kann, wenn seine Kompetenz in Frage gestellt wird. Später fand ich heraus, dass beide nicht miteinander verwandt sind und sich zum ersten Mal vor über 5 Jahren auf der Flucht aus der Stadt Moshiko im Flugzeug getroffen hatten. Moshiko hatte damals im Zentrum schwerer Gefechte gelegen, kein Platz für Kinder. Aber ist denn Luanda besser? Krieg ist schlimm, er tötet Menschen und zerstört ihre Häuser, er macht sie obdachlos, sagt Augusto. Nach nur 2 Jahren war für ihn die Schulzeit zu Ende. Jetzt sehnt er sich nach dem Tag, an dem er wieder zur Schule gehen kann, weil er will ein Doktor werden, sagt er, damit er den anderen Kindern auf der Straße helfen kann. Ich fragte Dr. Alipui von UNICEF, was nach seiner Meinung die Zukunft für Kinder wie Augusto und Lendo bereithält.
The situation of the Angolan child does not seem to be as if it's going to improve.
Es scheint nicht, dass sich die Situation des angolanischen Kindes verbessern wird. Nein, unglücklicherweise glaube ich nicht, dass es unmittelbare Verbesserungen geben wird. Ich denke, wir werden weiter darauf drängen müssen, dass die Lage der Kinder auf die nationale Tagesordnung gesetzt und energisch verfolgt wird. Und wir müssen Programme fortsetzen, die Kindern das Überleben in dieser sehr, sehr schwierigen Situation ermöglichen.
Very difficult situation.
Mit Radiobrücke über See besuchen wir jetzt im Osten Afrikas Tansania, wo noch einmal Schulkinder auf uns warten.
Das sind die Stimmen von zwei jungen Mädchen im Bagamoyo-Distrikt, etwa 120 Kilometer entfernt von Dar es Salaam. Den beiden macht es gar nichts aus, vor fast 400 Kindern zu singen, die vor ihnen am Boden sitzen und vor uns, den Besuchern aus der Stadt. Als mir der Text übersetzt wird, ist klar, dass es nicht ein übliches Begrüßungslied ist. Unsere Schule hat nichts zum Lesen und zum Schreiben, singen die Mädchen. Wir haben nicht genügend Lehrer, wir haben weder Tische noch Bänke. Wir brauchen Klassenräume. Die Kinder sind alle in blau-weiß gekleidet. Hinter ihnen steht ein Gebäude, das noch nie verputzt war, Fensterscheiben und Türen fehlen und Fußboden gibt es auch keinen. Ich bin zu Besuch bei der Matuli-Grundschule.
alivyoongea ameongea vizuri kabisa na ni kweli. Hali ya elimu katika Tanzania imeshuka kidogo.
Der Bildungsstandard tansanischer Schulen sinkt, sagt Hussein Mayara. Er lebt in Matuli und hat 5 Kinder. 3 von ihnen haben die Schule schon abgeschlossen. Die anderen 2 sind unter den 400, die vor uns hocken. Zunächst einmal gibt es 12 große Klassen, aber nur 7 Lehrer, die natürlich nicht mit der Anzahl von Kindern zurechtkommen. Zweitens gibt es für viele keine Klassenzimmer. Stattdessen werden die Schulstunden im Schatten von Bäumen abgehalten. Da ist es schwer mitzuschreiben. Und dann gibt es zu wenige Schulen. Manche Kinder müssen 3 bis 5 Kilometer weit laufen. Sie verlassen morgens das Haus ohne zu frühstücken und verbringen 10 Stunden an der Schule. Nach den ersten 5 Stunden kriegen sie Hunger und dann ist es aus mit der Konzentration. Der 45 Jahre alte Hussein hat selber andere Erfahrungen gemacht. Als ich noch zur Schule ging, sagt er, da gab es keine Probleme mit fehlenden Tischen. Wir bekamen Maisbrei zu essen und bezahlten kein Schulgeld. Heute geht das Schulgeld hoch, aber die Ausstattung und die Lehrer werden deshalb nicht besser. Tansania hat bis in die frühen 80er Jahre große Leistungen im Grundschulbereich erbracht. Kurz nach der 1963 erreichten Unabhängigkeit wurde das universelle Grundschulwesen zu einem politischen Schwerpunkt. Und in den späten 70er Jahren erreichten die Schulanmeldungen mit 96% ihren Höchststand. Das waren außergewöhnliche Ergebnisse verglichen mit dem restlichen Afrika südlich der Sahara. Doch seit Ende der 80er Jahre liegt die Zahl der Grundschulanmeldungen nur noch bei rund 75%. Was ist passiert? Die späten 80er sahen einen Übergang vom Sozialismus zur freien Marktwirtschaft. Die Bedingungen wurden vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank diktiert. Die Annahme dieser Bedingungen zwang die Regierung zu drastischen Einschnitten in sozialen Diensten und in der Bildungspolitik. Heute muss Tansania 40% seines Staatshaushaltes für die Rückzahlung ausländischer Darlehen aufwenden. Weitere 40% werden noch immer für Gehälter im Staatsapparat ausgegeben. Der Schuldendienst ist als wesentlicher Faktor verantwortlich für die Verschlechterung der Lebensbedingungen in Tansania. Alexander Ndeki ist im Ministerium für Erziehung und Kultur zuständig für Bildungsplanung. Wir haben nicht genügend Klassenräume gebaut, weil wir kein Geld dafür haben. Aber auch wenn wir genügend Klassenräume hätten, hätten wir nicht genügend Lehrer. Und auch wenn wir genügend Lehrer hätten, wären wir nicht in der Lage, sie zu bezahlen. Doch Ndeki und seine Kollegen haben einen Aktionsplan vorbereitet. Dieser Plan gründet sich auf der innerhalb der internationalen Kreditgebergemeinschaft diskutierten Idee, Tansania die Schulden zu erlassen. Voraussetzung wäre, dass die Regierung die sonst zurückzuzahlenden Gelder in die Entwicklung des Bildungssektors steckt. In der Zwischenzeit soll erreicht werden, dass die Menschen im Lande die Folgen des Wandels zur freien Marktwirtschaft akzeptieren, dass nicht mehr allein die Regierung für die Gestaltung der Zukunft verantwortlich ist. Die Regierung braucht die Mitwirkung seiner Bürger, auch der Eltern.
Yesterday when I talked to that parrot, 45 years old, well trained himself.
Ich entschließe mich, Alexander Deki eine Geschichte zu erzählen. Gestern hätte ich in jener Schule in Matuli mit einem Vater gesprochen, 45 Jahre alt, gut ausgebildet, aber arbeitslos. Ich hätte ihn gefragt, warum er denn sein Wissen nicht den Schülern weitergebe. Die anderen Eltern könnten ja ein bisschen Geld sammeln, um ihn dafür zu bezahlen. Sein Einsatz würde qualifizierte Lehrer entlasten, die sich auf Schüler in den höheren Klassen konzentrieren könnten. Ob so eine Idee in seinem Aktionsplan vorkäme, will ich wissen.
You see what I mean? Yeah. Is this part of what you have in that book?
Yes, also. Yeah. In the meantime, well, the society is not sensitized. They don't know what to do. You ask them to come to the school.
Ja, natürlich, sagt er. Die Gesellschaft sei dafür aber noch nicht sensibilisiert. Wenn man sie bitten würde, an den Schulen mitzumachen, sagten sie, das sei nicht ihre Verantwortung. Dafür seien die Lehrer da. Aber wenn es da einen Schreiner gäbe, warum sollte der nicht den Kindern zeigen, wie man mit einem Hobel, mit einer Säge umgeht? Wenn sie sich dieser Möglichkeit bewusst würden, werden sie es tun, meint Ndeki, und sie würden ohne Bedenken kommen.
I would like you to see if you have a chance go to such villages from time to time.
Wäre es nicht gut, wenn er selber mal von Zeit zu Zeit die Chance ergriffe, mit Eltern in den Dörfern zu reden? Würde das nicht Wunder bewirken? Ja, wirklich, sagt er verblüfft und bedankt sich für den Vorschlag. Ein Saatkorn scheint gesät. Und vielleicht werden die Kinder von Atuli ja Gelegenheit haben, den Bildungsplaner Alexander Deki aus der Hauptstadt an ihrer Schule zu treffen. Die internationalen Kreditgeber erließen Tansania im April 2000 Schulden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar. Der Schuldendienst des Landes wird dadurch in den Jahren 2001 bis 2003 halbiert, danach um ein Drittel gesenkt. Wenn die Gelder nach Ablauf von 3 Jahren vollständig ausbezahlt sind, hat sich die Schuldenlast Tansanias um mehr als 60% verringert. Damit können auch wieder Mittel für das tansanische Schulsystem zur Verfügung stehen. Der Kreis schließt sich für heute mit diesem Lied von der CD der Bremer Schulkinder. Cheche Kule, das Lied von den bunten Vögeln in einer der 75 Sprachen, die im westafrikanischen Ghana gesprochen werden.